Liebe Mitglieder des Frankenbundes, liebe Interessierte, meine Damen und Herren, der Frankenbund wurde am 11. Oktober 1920 von dem Bamberger Gymnasiallehrer Peter Schneider in Würzburg gegründet, in der Gaststätte zum Franziskaner. Zusammen, so heißt es in zur Gründungsurkunde, mit Männern der Wissenschaft, der Schule und der Kirche, Beamte des Staates und der Stadt, Bürger aus den verschiedensten Kreisen. Schneider, so sagt er selbst, verfolgte dabei keine politischen Absichten, sondern er wollte, Zitat, einen Bund zur Kenntnis und Pflege des fränkischen Landes und Volkes ins Leben rufen. Noch heute verfolgt der Frankenbund das grundsätzlich unpolitische Ziel, ich zitiere, aus der Satzung, wir befassen uns mit Geschichte, Kunst und Kultur, Literatur und Musik, Volkskunde und Architektur, Natur, Umwelt und Landeskunde. Diese Vielfalt ist unser Markenzeichen. Der Frankenbund will damit einen Beitrag zur Stärkung der fränkischen Identitäten leisten. Deshalb waren für 2020 zahlreiche Veranstaltungen in Erinnerung an dieses Ereignis wie auch eine Erinnerung an die Geschichte des Frankenbundes geplant. Dazu gehörte auch eine Ausstellung Franken im Jahr 1920, vorbereitet, organisiert und fertiggestellt von Frau Evelyn Gilmeister-Geisenhof. Die Ausstellung sollte ab Juli im Museum für Franken gezeigt werden. Zur Einstimmung sollte ein Podiumsgespräch mit namhaften Professoren der Universität Würzburg geführt werden, um zum Jahr 1920 in Würzburg, in Franken und in Deutschland in der damaligen Nachkriegszeit erste Eindrücke zu vermitteln. Alle Veranstaltungen sind nun den bekannten Umständen geschuldet auf 2021 verschoben worden. Um aber im eigentlichen Jubiläumsjahr dennoch auf dieses Ereignis hinzuweisen, soll die geplante Diskussion nicht gänzlich entfallen, sondern als sozusagen kleiner Appetit haben für 2021 eine knappe Einführung hier geboten werden. Vorstellen darf ich hier Professor Dr. Wolfgang Weiß von der Fränkischen Kirchengeschichte der Theologischen Fakultät und Professor Dr. Peter Höres von der neuesten Geschichte aus der Philosophischen Fakultät. Meine Wenigkeit, Helmut Flachenegger von der Fränkischen Landesgeschichte, wird hier die Moderation übernehmen. Beginnen wollen wir mit einem kurzen Einblick in die politische Geschichte. Ich darf das Wort an Peter Höres weitergeben. Peter, fang an.
Ja, herzlichen Dank. Also ein kurzer Blick auf Franken im Jahr 1920. Man muss vielleicht zum ersten Mal sich klar machen, dass Franken ja noch gar nicht so lange zu Bayern gehörte. 1914 war gefeiert worden mit einem Besuch des bayerischen Königs Ludwigs III. In Würzburg, die 100-jährige Zugehörigkeit des ehemaligen Großherzogtums Würzburg und des Fürstentums Aschaffenburgs zur bayerischen Monarchie, zum Königreich Bayern. Tja, 4 Jahre später war es dann schon vorbei mit der Monarchie, nach dem Eingeständnis der Niederlage im Ersten Weltkrieg dankten die deutschen Monarchen sang- und klanglos ab und verschwanden aus der Geschichte. Damit war die Klammer, welche die unterschiedlichen Regionen Bayerns zusammengehalten hatte, eben auch Franken, entfallen. Und separatistische Tendenzen kamen durchaus auf, etwa in der Stadt Nürnberg, der ehemaligen stolzen Reichsstadt. Auf der anderen Seite entschied sich Coburg aus dem Verbund des neu gegründeten Thüringens auszuscheiden, beziehungsweise ihm gar nicht beizutreten. Und unter der Parole Los von Gotha entschieden sich die Coburger in einer Volksabstimmung 1919 an Franken bzw. Bayern zu gehen. Am 1. Juli 1920 wurde Coburg also Teil der Republik Bayern und Frankens damit eben auch. Die Lage 1920 war noch sehr prekär. Zum einen wirkten die Turbulenzen bei der Republikgründung nach. Die verschiedenen Räterepubliken, die in München gewaltsam gegründet worden waren und auch gewaltsam wieder beendet worden waren. Man kann etwas die Distanz im Franken dazu daran erkennen, dass die parlamentarische Regierung Johannes Hofmann, ein Sozialdemokrat, 1919 nach Bamberg auswich, um dort die bayerische republikanische Verfassung zu verabschieden und von dort zu regieren. Und auf der anderen Seite mussten nach Würzburg etwa eigens Abgesandte der Räterepublik aus München gesandt werden, um dort eine Räterepublik zu initiieren und auszurufen im April 1919, was dann aber schnell scheiterte nach einigen Gefechten, bei denen 8 Menschen ums Leben kamen. 1920, das Jahr hat noch überhaupt nichts mit dem zu tun, was man heutzutage verklärt als die Roaring Twenties oder die goldenen 20er Jahre. Es gab Erschütterungen politischer Art, den Kapp-Putsch 1920. In Franken wurde teilweise dagegen gestreikt. Der Putsch wurde dann relativ schnell beerdigt. Es gab Einwohnerwehren, Freikorps, Schutz- und Trutzvereinigungen, bei denen auch schon der spätere Gauleiter Otto Helmuth eine Rolle spielte in Franken. Es gab Kommunisten, die Kommunistische Partei war gegründet worden. Die USPD hatte sich als linke revolutionäre Kraft abgespalten von den Mehrheitssozialdemokraten. Und es gab vor allem noch Hunger. Die Preise stiegen, die Lebensmittel waren knapp und bei Hungerdemonstrationen wurde eben für eine bessere Ernährung demonstriert. In Würzburg kam es dabei zum sogenannten Blutmontag am 28. Juni 1920, als die Reichswehr Warnschüsse abgab gegen Demonstranten und dabei 2 Todesopfer zu beklagen waren. In dieser Situation, in der die nationale Einigkeit eigentlich vor allem daraus bestand, dass man von ganz rechts bis ganz links den Versailler Vertrag als Demütigung, als Vergewaltigung, als Oktroi ablehnte, darüber hinaus aber die politische Kultur fragmentiert war. In dieser Situation gründete also Peter Schneider den Frankenbund. Er hatte bemängelt, dass er in seiner eigenen Schulzeit in Bamberg wenig vom Frankentum mitbekommen hatte und setzte jetzt also eben auf das Konzept der Erziehung zum Frankentum. Der frankische Stamm, wie es damals hieß, sollte studiert werden in pädagogisch-praktischer Absicht. Der Stamm war ein Glied in der Reihe Stamm, Volk, Rasse, wie auch Schneider sagte, allerdings ohne einen biologistischen Unterton. Er wandte sich in der Zeitschrift Fränkische Heimat 1923 sogar explizit und deutlich gegen den sogenannten Rassegünther mit seiner Rassenkunde des deutschen Volkes, der dann die Bibel damit für den Nationalsozialismus schrieb. Bei Schneider war das eher ein Konzept, das mehr auf die Landschaft, die fränkische Landschaft setzte, die Kultur, die Sprache, die Lyrik und diese Eigenart eben weiterentwickeln und unter die Leute bringen wollte. Ja, damit ein kurzer Teaser zu diesem Jahr 1920 in Franken.
Vielen Dank, Peter Hörders, für diesen schönen Überblick eben von der allgemeinen Geschichte bis zu Peter Schneider. Ich würde nun Wolfgang Weiß bitten, das Ganze mal aus einer mehr kirchlichen Sicht hier zu sehen. Wolfgang, du hast das Wort.
Vielen Dank für das Wort. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Auftrag ist es, die religiöse und kirchliche Perspektive zu beleuchten, wobei ich durchaus hier die Gesamtsituation, nicht nur die katholische, in den Blick nehmen möchte. Franken war und ist seit dem 16. Jahrhundert eine gemischt konfessionelle Landschaft. Die konfessionellen Schranken zwischen katholischen und evangelischen Christen waren 1920 bedeutend höher als heute. Die mentalen, kulturellen und nicht zuletzt auch politischen Profilierungen in mehrheitlich katholischen bzw. evangelischen Regionen unterschieden sich beträchtlich. Der Gegensatz wurde zur eigenen Selbstvergewisserung nicht selten auch von kirchenamtlicher Seite weiterhin gezielt gepflegt. Vor allem die früheren hochstiftischen Gebiete Bambergs, Würzburgs und Eichstätts sowie des Mainzer Oberstifts um Aschaffenburg waren durch das im 19. Jahrhundert gewachsene sogenannte katholische Milieu geprägt. Dicht war die Binnenorganisation, die es ermöglichen sollte, die einzelnen Katholiken von der Wiege bis zur Bahre zu begleiten und sozusagen auf Linie zu halten. Der Gründer des Frankenbundes, Peter Schneider, besaß persönlich zweifelsfrei diesen katholisch-konfessionell geprägten lebensweltlichen Hintergrund. Er und schließlich auch der von ihm gegründete Frankenbund dürfte aber zu den Kräften gehört haben, die im Geiste der Heimatbewegung, aber einer allgemein christlich-regionalen, nicht zuletzt aber auch nationalen Orientierung, den konfessionellen Ab- und Ausgrenzungen die Schärfe nahm und eine gesamtfränkische Identität, das heißt jetzt ja immer noch Identitäten, auf alle Fälle jenseits der Konfessionsunterschiede eine solche zu fördern. Dies ist auch ein Hinweis dafür, dass der so monolithisch erscheinende Katholizismus spätestens seit der Kontroverse um katholischen Modernismus und Reformkatholizismus an der Jahrhundertwende in Bewegung geraten war. Vor allem der 1906 verstorbene Würzburger Theologe Hermann Schell hatte eine höhere Bereitschaft zum Dialog mit des Wandels und des Fortschritts, aber auch mit anderen christlichen Bekenntnissen und nicht zuletzt eine definitive Versöhnung mit dem preußisch-kleindeutschen Reich unterstützt. Die nationale Komponente erhielt infolge des Ersten Weltkriegs im katholischen Bereich ein größeres Gewicht und es war das Verlangen zu erkennen, dass hierbei die fränkischen Katholiken den fränkischen Protestanten in keiner Weise nachstehen wollten. Der schon erwähnte Schell, aber auch andere katholische Theologen haben zahlreiche Priester, aber auch Laien, nicht immer zur Begeisterung der Diözesanleitungen in diesem Geist beeinflusst und eine größere innerkirchliche Bereitschaft zur Kritik und zu Neuerungen gefordert. In der in den 1920er Jahren ausbrechenden katholischen Jugendbewegung und auch in der liturgischen Bewegung fand diese Entwicklung ihre Fortsetzung. Für Franken gewinnt hier besonders die Burg Rothenfels, die 1919 vom Fürstenhaus Löwenstein an den Jugendverband Quickborn käuflich überging, an Bedeutung. Gegenüber der durch die Revolution aufgebrochenen neuen demokratischen Verhältnissen der Weimarer Republik blieben aber doch große Kreise beider Konfessionen skeptisch. Zu erinnern ist allein daran, dass die drei fränkischen Bischöfe, der Würzburger Ferdinand von Schlör, der Eichstätter Leo von Mergel, sowie Johann Jakob von Haug in Bamberg, jeweils durch königliche Nomination in ihr Amt gekommen sind und ihnen auch der persönliche Adel vom König verliehen worden war. Sie waren mit der alten Ordnung innig verbunden und blickten mit Sorge auf die aus der Revolution resultierenden Veränderungen. So auch viele andere katholische und evangelische Geistliche. Die Kirchen verloren auch verfassungsmäßig ihre Einflussmöglichkeiten. Die geistliche Schulaufsicht wurde aufgelöst, ebenso die Mitwirkung der Geistlichen an der öffentlichen Armenpflege beendigt. Letzteres trug aber dazu bei, dass die kirchlichen Initiativen im Bereich der Caritas und der Diakonie verstärkt wurden. Beide Konfessionen sahen es als ein Erfolg an, dass das konfessionelle Volksschulwesen erhalten blieb. Die evangelische Kirche musste sich in der Folge von der Trennung von Staat und Kirche und dem Ende des monarchischen Sumepiskopats nun organisatorisch eigenständig aufstellen. 1921 entstand unter der Bezeichnung evangelisch-lutherische Landeskirche in Bayern rechts des Rheins, das war damals noch ein Thema, eine neue strukturelle Grundlage. Trotz der angesprochenen Differenzen innerhalb des fränkischen Katholizismus dürfte die innerprotestantische Situation in den frühen 1920er Jahren spannungsreicher als die katholische gewesen sein. Liberale, nationale, sozialreformerische und eher traditionell lutherische Kräfte standen sich hier gegenüber. Die Entfremdung von der Kirche stellte vor allem im städtischen Bereich für den Protestantismus ein erhebliches Problem dar. In der Forschung ist die Auffassung zu finden, dass sich der Katholizismus auf die neue Situation nach dem Ersten Weltkrieg besser als der Protestantismus einstellen konnte. Ohne die Demokratie als Staats- und Lebensform voll bejahen zu müssen bzw. zu wollen, boten sich jetzt verbesserte Möglichkeiten über den sogenannten politischen Katholizismus. Herr Kollege Hörres hat ja die Sache schon erwähnt, kirchliche Interessen zu wahren. Das Ende der Monarchien und der Übergang zur Demokratie bedeuteten für die innere Struktur des deutschen und auch fränkischen Katholizismus keinen besonderen Einschnitt. Mit der Weimarer Verfassung fielen sogar manch hemmende staatskirchliche Schranken. Die freien Entfaltungsmöglichkeiten, die nun die Kirche erhalten hatte, führten zu einer Blüte des Ordenslebens und zu einem Höhepunkt des Verbandskatholizismus. Auch wenn es durchaus divergierende Auffassungen gab, so war die Ausrichtung auf das Ganze, auf die Kirche als verbindende und bestimmende Kraft entscheidend. Bestimmend war ein lebendiger Volkskatholizismus durch alle Schichten mit einer ausgeprägt kirchlich-religiösen Praxis, die von einem hohen Prozentsatz der Gläubigen geübt wurde. Eine ungebrochene Volksfrömmigkeit gehört zu den besonderen Merkmalen des fränkischen Katholizismus. Dies gilt zumindest für die ländlichen Gebiete, aber auch für die kleinbürgerlich geprägten Städte. Sorgen bereiteten allerdings das Arbeitermilieu und die größeren Städte. Es gibt jetzt noch eine dritte religiöse Gruppe, die für Franken in dieser Zeit wichtig ist. Ich möchte sie wenigstens erwähnen, nämlich die jüdische Mitbevölkerung, die durchaus auch sehr heterogen war, von einer eher orthodox geprägten Tradition bis hin zu assimilierten, liberalen und politisch sogar deutschnationalen Juden. Viele sahen sich vor allem durch den Einsatz und den hohen jüdischen Blutzoll im Ersten Weltkrieg in der Situation, dass sie nun endlich im deutschen Vaterland angekommen sind. Der traditionelle christliche Antijudaismus war aber nicht erschlossen und zusammen mit dem neuen rassistisch-völkischen Antisemitismus entstand ein gefährliches Gebräu, dessen infernale Wirkung allerdings zu Beginn der 1920er Jahre kaum zu ahnen war. Soweit mein Impuls. Vielen Dank.
Auch vielen Dank, Wolfgang Weiß, für diesen Impuls. Vielleicht noch eine kleine Diskussion. Für mich stellt sich 1920 die Zeit ja wirklich als eine auch Krisenzeit an. Das ist so die nachrevolutionäre oder noch revolutionäre Zeit. Auch die Stellung des Staates, der Staatsform wird eine andere in der Kirche. Ist ja auch angedeutet worden, die Kirchenspitzen kommen noch aus der Monarchie, kann ja auch gar nicht anders sein. Und in diese ganze Verbindung, wie könnten sich beide Kollegen vorstellen, kann man dann so etwas wie einen Frankenbund einbringen? Wieso kann dann so etwas, so ein Blick auf ein doch sehr romantisierendes oder romantisiertes Franken eben Halt bilden? Ich möchte nur auf meinen Vorgänger Theodor Henner, der 1898 die erste Professur für Landesgeschichte hier in Würzburg hatte, verweisen. Der hat die altfränkischen Bilder seit 1895 herausgegeben. Das war ja auch so ein Organ, wo man Bildung, Religion, Frankentum und so miteinander verbunden hat und dann dem interessierten Publikum gezeigt. Und dieser Henner hat dann eben nach dem Ersten Weltkrieg auch zum Teil politische Vorworte geschrieben. Und da hat er sozusagen seine Arbeit für so ein romantisiertes Franken charakterisiert, das sei eine Form der Abwehr eines drohenden inneren Verfalls, der mit dem Verlust aller katholisch geprägten Normen und Werten verbunden gewesen sei. Das ist so eine Aussage. Wie kann man das politisch einordnen? Weil, wenn ich das auch richtig verstehe, Mitglieder für den Frankenbund aus der Arbeiterklasse, aus den armen Bevölkerungsteilen, kann man sich ja schwer vorstellen. Und das ist ja auch in der Vorstellung, die ich schon gegeben habe. Das war letztendlich auch ein bürgerlicher Verein, zumindest 1920. Wie kann man das dann einordnen, so von eurer Seite? Peter, fängst du vielleicht an?
Also mir erscheint das in Teilen jetzt fast so etwas wie eine Art fränkisches Biedermeier, ja? Also wie wir es ja eben klassisch dann schon mal hatten im Vormärz, beziehungsweise also in der Restaurationsphase in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, du hast es ja, Helmut, schon angedeutet, die Zeit ist von Katastrophen auch im Wortsinne, also Umwälzungen, bestimmt. Und man sucht natürlich nach Halt und Stabilität. Und das ist zum einen, wie immer in solchen Zeiten, wie ja dann auch im Zweiten Weltkrieg und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Religion, die in solchen Zeiten also tendenziell stabilisieren kann, einen Anker bildet. Und zum Zweiten hier in dem Fall eben dieser fränkische Stamm, wie man damals sagte, ne? Etwas, was sozusagen im Nahebereich ja existiert, ne? Das ist ja nicht das große Reich, ja, oder irgendwie die nordische Rasse, die damals auch schon hin und wieder mal ins Spiel gebracht wird, sondern das ist der Nahbereich. Und das ist, Nietzsche würde sagen, ein antiquarisches Verhältnis zur Geschichte. Also etwas, was der Gärtner auch macht, der bestellt seinen Garten und der Garten gehört eben unmittelbar zu ihm. Dieses Bild möchte ich dafür mal einführen. Ich möchte das auch gar nicht jetzt irgendwie von oben herab so nennen. Ja, das hat ja auch eine wichtige stabilisierende Funktion. Aber also von außen zumindest oder von heute kann man das vielleicht etwas in dieser Richtung beschreiben. Ne? Also der hier in diesen Revolutionswirren in der Zeit der wirtschaftlichen Not kommt eben ein Pädagoge, der sich immer schon dafür auch interessiert hat, für die fränkische Geschichte und Kultur. Und wer stellt das nochmal in den Mittelpunkt? Das ist der Halt, den man in unruhiger Zeit finden kann. So würde ich das deuten.
Vielen Dank, Peter. Wolfgang?
Ich würde auch hier anschließen. Man spricht ja auch von der zweiten Romantik in Bezug auf die 20er Jahre, gerade eben auch als Reflex gegen Modernisierungen, vor allem im städtischen Bereich. Die Verhältnisse werden unübersichtlicher, wie wir es heute auch kennen. Der Moloch Berlin, schon immer ein Problem für die Bayern, aber auch in München wird es unübersichtlicher. Dann die ganzen Bedrohungen durch Ideologien, die nicht mehr aus der christlichen Tradition kommen, sondern bewusst kirchenkritisch, kirchenfeindlich geprägt sind. Und hier wird dann die Identität einer Landschaft hochgehalten, die das Christentum im Mittelalter angenommen hat. Peter Schneider hat ja auch ein Kilian-Stück dann aufführen lassen. Also diese Wurzeln aus dem Mittelalter, die müssen uns tragen, zusammen mit dem, was dann in den Jahrhunderten an fränkischer Kunst, an fränkischer Frömmigkeitsform gewachsen ist. Da wird aber auch, und das habe ich eben angedeutet, doch der konfessionelle Zuschnitt sekundärer, würde ich sagen. Wobei eben es in dieser Zeit auch Tendenzen in der evangelischen Kirche gibt, diese mittelalterlichen Wurzeln neu zu erkennen und die Traditionen weiter auch über die Reformation zurück in die Frühzeit des Glaubens zu schlagen. Und so entsteht einfach der Gedanke eines christlichen, fränkisch geprägten Gebietes als Teil des Abendlandes. Ich glaube, diese Abendlandfrage spielt auch eine Rolle. Und da spürt sich dieser katholische Intellektuelle, kann man ja durchaus sagen, berufen, hier etwas Neues zu formieren, was über die Kirchen, über die Konfessionen hinausgeht und in die Gesellschaft hineinwirkt und hier ein Bild prägt, das von weiten Kreisen, denke ich, dann auch im bäuerlich, kleinbürgerlichen, gewerbetreibenden Bereich Geltung haben kann. Und vor allem auch, man darf nicht vergessen, dass die Jugendbewegung ja auch von diesen romantischen Vorstellungen durchaus beeinflusst ist, zurück will vor diesen etwas ja, verfremdenden Impulsen und Problemen der Industriegesellschaft in ein quasi altes, aber auch natürlicheres, vom Glauben geprägtes Leben.
Ja, vielen Dank, Wolfgang Weiß. Vielen Dank, Peter Hörres. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Lust gemacht haben auf dieses Jahr 1920, auch auf die Frage des Frankenbundes und auf Peter Schneider und alles, was damit zusammenhängt. Wie gesagt, die offiziellen Feiern werden in einem Jahr sein. Die Jubiläumsausstellung Franken um 1920, auf die wir uns hier bezogen haben, wird im Sommer nächsten Jahres eröffnet und im Oktober 2021 wird dann auch der Festakt zur Gründung des Frankenbundes sein. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben auch ein paar Informationen bekommen. Für Feedback sind wir immer bereit. Und ich danke beiden, Wolfgang Weiß und Peter Hörres, für Ihr Mitarbeit, das war eine Neuerung. Auch sieht man, dass Professoren up to date ab und zu sind und auch das mal machen. Vielen Dank an beide. Vielen Dank für Sie.
Vielen Dank auch.